Der Unternehmenserfolg kommt vor dem M&A-Erfolg. Mein großes Danke geht heute an Matthias Heimann, Partner bei IMAP M&A Consultants AG, der mit mir über das wichtige Marktthema M&A gesprochen hat. IMAP hat Transaktionen mit der Netco, CEMA, Allgeier und anderen spannenden Unternehmen begleitet. Wir sprechen heute über die folgenden Themen. Was spricht für den IT-Service-Markt aus Sicht der Investoren? Wie wirkt die Internationalisierung sowohl auf Anleger- als auch auf Service-Provider-Seite? Welche Rolle spielen Nachfolgeregelungen für eine Transaktion? Und wenn ich spannend für zum Beispiel eine der Systemhausgruppen sein möchte, worauf habe ich als Systemhaus zu schauen? Und auch welches Multiple sieht Matthias aktuell im Markt? Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistungen und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann abonniert ihn gerne und gebt ihm eine gute Bewertung. Damit helft ihr uns sehr bei der weiteren Umsetzung. Jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Matthias, einen schönen und warmen guten Nachmittag wünsche ich dir.
Hallo Olaf, freut mich.
Vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, dass ich dich zu etwas fragen darf, auch deinem, eurem Spezialthema, das unseren Markt des IT-Channels der ITK-Branche, glaube ich, schon einige Jahre umtreibt. Aber ich möchte es gar nicht mit meinen Worten beschreiben, sondern du bist heute der Experte. Insofern stell doch gerne dich und das, was auch dein Unternehmen tut, allen Zuhörenden einmal vor.
Ja, sehr gerne, Olaf. Erstmal vielen Dank für die Einladung heute. Dann fange ich mal kurz mit mir persönlich an. Matthias Heimann, ich bin 43 Jahre alt, bin Partner bei IMAP, einer Unternehmensberatung im Bereich Corporate Finance M&A, sprich Investment Banking. Ich mache das Ganze jetzt seit 15 Jahren, immer in der Technologiebranche unterwegs gewesen, was Beratungsmandate angeht. Ich habe jetzt etwas mehr als 50 Transaktionen beraten. Vom Hintergrund her, ich habe einen BWL-Finance-Hintergrund und mache das bei IMAP. IMAP ist ein auf mittelständische Unternehmen fokussiertes Beratungshaus, ausschließlich Corporate Finance Beratung, M&A Beratung, Transaktionsthemen. Wir sind einer der Marktführer im Markt für mittelständische Transaktionen, machen ungefähr 25 bis 30 Transaktionen im Jahr, die wir beraten. Vorwiegend auf der Verkaufsseite und ich hatte es schon erwähnt, Thema Mittelstand. Nahezu alle unserer Kunden sind inhabergeführte Unternehmen oder Familienunternehmen, die auf uns zukommen mit den typischen Themen Nachfolgeregelungen für Unternehmer, aber auch um operative Herausforderungen zu meistern, beispielsweise Internationalisierung, Aufbau größerer Strukturen, solche Themen. Und da helfen wir im Prinzip, die passenden Partner zu finden, um diese Themen zu bewältigen.
Jetzt ist mittelständisch ist ein Begriff, der häufig verwendet wird. Hast du vielleicht, ich glaube auch auf eurer Webseite, die ich auch sehr spannend finde, stehen vielleicht Referenzen oder auch ein, zwei Beispiele, falls du spontan etwas nennen kannst, damit man sich auch ein Bild machen kann dessen, ja. Wo ihr aktiv wart.
Also wo insbesondere, was für uns von der Größenordnung her relevant ist, damit du ein klares Gefühl hast, sind bei den IT-Unternehmen typischerweise, die wir beraten, sind Unternehmen in der Größenordnung ab 50 Mitarbeiter aufwärts. Wir haben zum Beispiel AOE beraten, bei der Beteiligung dann durch die Deutsche Beteiligungs AG. Wir haben Cloudflight in der früheren Phase beraten. Wir haben kleinere Unternehmen an die Netco beim Verkauf beraten. Mhm. Also alles inhabergeführte Unternehmen, die wir beraten und ja, gerade im IT-Services-Bereich so ab einer Größenordnung von 50 Mitarbeitern ungefähr aufwärts.
Jetzt hast du gesagt, dass nicht ausschließlich, aber im Schwerpunkt ihr auf der Verkäuferseite aktiv seid. Aber da gewinnt man ja auch einen guten Eindruck der Käuferseite in diesen engen Dialogen, in dieser Begleitung, die ihr macht. Und letztlich ist es ja auch ein Blick der Käuferseite, also derjenigen, die ihr Geld in diesen IT-Service-Markt, in den IT-Channel geben. Mhm. Und es ist ja vielleicht kein Muss. Es gibt heutzutage ja auch andere Märkte, andere Bewegungen, die gesamtheitlich wichtig sind. Was ist so dein Eindruck von der Käuferseite oder denjenigen, die investieren? Warum ist dieser Markt, wo ihr der Verkäuferseite helft, warum ist der überhaupt für Menschen, die ihr Geld vermehren wollen, spannend?
Ganz wichtiges Thema, Olaf, also gibt natürlich viele, viele Punkte, die da relevant sind. Ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich unter der Überschrift Digitalisierung zu sehen. Das heißt, eine zunehmende Nachfrage nach IT-Dienstleistungen. Und die wiederum sind natürlich mit Wachstum verbunden und damit auch mit attraktiven Unternehmensprofilen. Deswegen sehen wir viel Nachfrage einerseits von Finanzinvestoren, aber eben auch von strategischen Käufern, die aus dem Ausland beispielsweise auf den deutschen Markt drängen. Das ist, sage ich mal, die ganz große Überschrift. Wenn man jetzt ins Detail reinschaut, dann ist es sicherlich so, dass gerade im IT-Services in Deutschland der Markt sehr heterogen ist. Also es gibt von ganz kleinen Unternehmen bis ganz großen Unternehmen ist alles dabei. Und es ist auch über die verschiedenen Spezialisierungen alles dabei. Es gibt breiter aufgestellte Systemhäuser oder Systemhausgruppen. Es gibt Spezialisten nur für Analytik oder für Security-Themen. Es gibt Anbieter, die speziell eben Managed Services machen. Es gibt Consulting-Unternehmen. Also es ist wirklich ein sehr breites Spektrum, was es eben dann auch wieder in Kombination mit dem Größenspektrum attraktiv macht, gerade auch für Finanzinvestoren, sich sozusagen gewisse Themenbereiche rauszupicken, auf in die man investieren möchte und die Unternehmen eben größer machen. Das ist sicherlich der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich auch, dass die Unternehmer vor gewissen Herausforderungen stehen. Das erleben wir tagtäglich. Kann die klassische Nachfolge sein, aber kann eben auch Fachkräftemangel sein, ja, kann die zunehmende Komplexität in IT-Projekten beim Kunden sein, wo man selbst dann als eigenes Unternehmen oder Unternehmer an die Grenzen stößt und eventuell den Kunden nicht mehr ausreichend bedienen kann, weil eben die Anforderungen in den Projekten zu komplex werden. Und gerade auch in diesen Bereichen sehen wir dann viel Bewegung, wo eben M&A ein möglicher Treiber sein kann, um beispielsweise größere Kunden zu bauen, um eben auch größere Kunden mit komplexeren Projekten beraten zu können. Also insofern, es gibt sehr viele Treiber, aber das Wesentliche ist sicherlich auch eben die Digitalisierung, die das Ganze vorantreibt.
Jetzt hast du den internationalen Aspekt eben erwähnt und jetzt hat, sagen wir mal, das etwas sich, also es gibt natürlich, glaube ich, schon eine lange Tradition des Zukaufs, wenn man auch eine Bechtle-Geschichte über der letzten 20 Jahre sich anschaut und eine Cancom, ne? Also auch wenn man dem Weimann, der jetzt Primepulse macht, mal zuhört, dann sagt er auch, es gab Phasen, wo Gewinn und Wachstum anorganisch kamen, weil es so, sagen wir mal, so Größenschwellen gibt, in denen es vielleicht schwieriger ist, organisch voranzukommen und, ne, also es hat Phasen gegeben, wo Wachstum fast nur anorganisch, also ich zitiere jetzt, das ist keine Meinung, war. Und jetzt in den letzten 5 Jahren Gruppen, hast du eben auch gesagt, ist da, glaube ich, noch mal einiges passiert.
Absolut.
Und wie, jetzt könnte man jetzt so ganz, jetzt gab es gerade in den letzten 1-2 Wochen so hier oder da mal eine Meldung, dass noch ein Startschuss für eine neue Gruppe, und ich blicke jetzt erstmal nur auf Deutschland, ne, gegeben wurde. Wie schätzt du das ein, den Aspekt, dass, wenn man jetzt meinen könnte, na ja, die Player sind jetzt da, oder kommen auch aus dem internationalen Umfeld in den nächsten 2, 3, 5 Jahren vielleicht auch noch investorengetriebene Gruppen in den deutschen Markt, die man da heute noch gar nicht so sieht?
Also würden wir genauso unterschreiben. Ja, wir haben das einmal untersucht im Rahmen von einer Studie. In den letzten Jahren sind 75 Plattformen entstanden, die es vorher nicht gab, und die sind wirklich in den letzten Jahren entstanden. Die haben über 150 Transaktionen, beziehungsweise wie wir das nennen, Add-ons getätigt, um die Gruppen zu vergrößern. Insofern diese Unternehmen gab es vorher nicht, die sind als neue Player im Markt entstanden. Und wenn man jetzt mal nur zwei Beispiele rauspickt, wo es, glaube ich, für jedermann sehr offensichtlich wird, diese ganzen Spieler, die die Cloud-Transformation betreiben als Schwerpunkt, die gab es vor 5 Jahren nicht, ja. Und da gibt's, ich hatte jetzt auch gerade wieder vor 3 Tagen eine Information in meinem Postfach von einem Finanzinvestor, der jetzt auch eine neue Gruppe genau in dem Bereich aufbaut, sich vorwiegend auf Microsoft Services fokussiert und sagt, Matthias, wenn ihr Unternehmen habt, Unternehmer kennt, die Interesse haben, sich einer Gruppe anzuschließen, dann bitte melde dich. Ja, so. Also insofern, das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was in den letzten Jahren auch sehr erfolgreich war, war das Thema Data und Analytics. Wir alle wissen, dass das immer relevanter wird für Marketingzwecke und viele andere Themen. Und da gerade auch im Mittelstand bei Kunden das Thema Data Analytics heute noch, ich würde nicht sagen stiefmütterlich, aber schon noch, dass es da viel Potenzial gibt. Und demzufolge eben auch auf der IT-Services-Seite beispielsweise sehr viele Unternehmer sich überlegen, beziehungsweise Plattformen sich überlegen, dazu zu kaufen und zu investieren. Und das sind alles Spieler, die gab es vor Jahren nicht und die jetzt am Entstehen sind.
Ich meine, die Studie, die du eben angesprochen hast, ich durfte da einen Blick reinwerfen. Ich meine, wer Interesse hat, kann doch, glaube ich, über eure Webseite
sehr gerne
euch auch gerne bitten, ja, in den Genuss dieser Studie zu kommen. Also wir können den Link sowohl auf eure Seite als auch vielleicht auch auf die Seite, wo die Studie, die du gerade angesprochen hast, ich fand es wirklich extrem spannend, auch, ne, auch die Begrifflichkeit Plattform in dem Kontext zu benutzen, denn es verschwimmen ja auch so ein bisschen die Grenzen. Ist jemand Hersteller, ist es Distribution? Dann gibt's Channel-Unternehmen, die aber wiederum für andere Channel-Unternehmen sowas wie ein Master-MSP, also, ne, diese ganz klassische, sagen wir mal, so traditionelle Rollenverteilung einer Supply Chain ist ja gar nicht mehr da. Viele bewegen sich an unterschiedlichen Stellen mit unterschiedlichen Leistungen. Deswegen finde ich auch gut, dass ihr da den Begriff Plattform verwendet an der Stelle. Also wer zuhört und Interesse an der Studie der IMAP hat, gerne auf der Webseite, glaube ich, kann man da Daten hinterlegen und dann erhält man dort auch wirklich sehr spannende Informationen. Also der Markt, halten wir das mal kurz fest, der Markt ist auch auf die nächsten 3 bis 5 Jahre aus unterschiedlichen von dir genannten Treibern, Digitalisierung, Nachfolge, Internationalisierung, ist deine Prognose, es wird auch in den nächsten 3 bis 5 Jahren einiges an M&A-Bewegung geben.
Ja, das ist so. Und es ist natürlich schon auch so, dass wir sehen, gerade auch in dem unteren Marktsegment, wenn du jetzt die kleineren IT-Unternehmen anschaust, also insbesondere das Thema Fachkräftemangel, steigende Personalkosten sind ein extrem großes Thema. Und auch das ist eben eine Möglichkeit, beispielsweise, wenn man sich einer Plattform anschließt, die ganz andere Möglichkeiten hat im Recruiting und in der Vermarktung der Plattform und auch demzufolge andere Möglichkeiten hat, die Personalkosten zu decken, ist ein ganz wesentlicher Treiber aus unserer Sicht.
Wenn wir jetzt mal auf die Transaktion etwas schauen, die ja durch euch, durch dich begleitet stattfindet. Und bleiben wir auch gerne auf der Verkäuferseite erstmal tendenziell, was du gesagt hast. Dann beginnt die Transaktion ja vielleicht nicht, sagen wir mal, mit dem Kontakt mit euch, mit dir persönlich, sondern irgendwann entsteht im Kopf eines Inhabers, Familienunternehmen hast du eben gesagt, ja die Fragestellung, muss ich mich jetzt mal damit auseinandersetzen, wie ein nächster Schritt, und das kann ja aus einer Wachstumsorientierung, aus unterschiedlichen Motiven kommen. Aber erstmal entsteht das ja im Kopf der Inhaber, wenn es denn vielleicht auch mehrere sind. Und dann gibt es ja vielleicht schon ein Stück Prozess mit, ich schaue auf mein Unternehmen, ich bereite, ne, also etwas, was ich dann vielleicht tun sollte, um in dem Moment, wo ich mit euch spreche, ja, vielleicht auch sinnvolle Dinge schon getan habe oder bewertet habe. Also wie würdest du das ausdrücken, wenn du dir jetzt jemanden vorstellst, der zuhört und sagt, na ja, so in 2, 3 Jahren Ich bin Mitte 50. Da glaube ich, da möchte ich das angehen. Wir gucken gleich auch in den Prozess selbst, aber ich würde gerne erst einmal die Frage, was würdest du ihm denn sagen, was er in den nächsten 2 bis 3 Jahren gerne tun sollte, und dann ruft er dich an.
Ja, zunächst einmal ist es sehr wünschenswert aus Sicht des Unternehmers, wenn er in der Tat den Entschluss langfristig fasst und sich damit langfristig auseinandersetzt. Der allererste Ratschlag, den ich jedem Unternehmer gebe, der sagt, ich habe dieses Ziel der Nachfolge beispielsweise vor Augen, ist die Aussage, dass die Prozesse im IT-Services heute sehr, sehr datengetrieben sind. Mhm. Das ist die allererste Aussage. Das heißt, wenn ein Investor oder aber auch ein strategischer Käufer in den Prozessen praktisch Interesse bekundet und sich das Unternehmen näher anschauen will, eine, wie man sagt, Due Diligence machen will, dann ist es so, dass eben diese Analysen auf den Zahlen des Unternehmens basieren und der Unternehmer typischerweise, das ist ein Phänomen von Familienunternehmen, ganz viel dieser, der Unternehmer sagt, ich habe alles im Kopf.
Ich weiß doch alles.
Und das ist auch so. Und das ist auch gut so. Ja, deswegen ist er erfolgreicher Unternehmer, weil er eben im Kopf diesen 360-Grad-Blick hat. Aber es ist eben auch ganz wichtig, dass dieser 360-Grad-Blick auch für Dritte zugänglich ist in Form von Daten. Und insofern ist unsere erste Empfehlung an den Unternehmer, bitte auch auf Daten, Fakten achten und entsprechend sich vorbereiten. Sprich, wir nennen das Data Cubes, neudeutsch. Am Ende des Tages ist es nichts anderes als eine Liste von Informationen, die zusammengetragen werden muss aus dem CRM, Kunden, ja, aus Projekten, Tagessätzen, Mitarbeitern, Auslastung, all diesen Themen, um einfach das typische Geschäftsmodell eines IT-Services-Unternehmens, Lizenzverkäufen, Hardwareverkäufen, was auch immer, zusammenzutragen, und da eine Zeitreihe aufzubauen jeweils, um dann eben eine Transparenz zu haben, dass die dann auch einen Dritter analysieren kann. Ja, das ist der eine Aspekt, die reine Analyse. Aber natürlich geht auch darüber hinaus, wir nennen das Equity Story, sprich, wenn man das Unternehmen für den Verkauf positioniert und dann, wie man so schön sagt, die Braut hübsch macht, sprich, die Vorteile des Unternehmens eben hervorstellt, dann ist immer das Ziel, diese Darstellung des Unternehmens, die dann verbal oder schriftlich stattfindet, eben mit harten Fakten und Zahlen zu untermauern. Und deswegen eben auch so wichtig die Aufbereitung dieses Data bzw. der Zahlenlandschaft. Und da ist es genauso, wie du sagst, das macht man idealerweise mindestens mal 1-2 Jahre vorher im Idealfall, weil man dann eben auch eine Analyse der Zahlenreihe machen kann und dann eben auch gewisse Dinge im Zweifelsfall auch vorher noch beheben kann. Ja, heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass jeder Unternehmer, der zu uns kommt und einen Verkaufsprozess machen will, immer schon 2 Jahre vorher sozusagen das erste Mal mit uns gesprochen hat. Aber es ist in der Tat empfehlenswert, dass man sich längerfristig mit der ganzen Thematik.
Also idealerweise entstehen diese Daten ja auch aus professionellen Systemen, vielleicht miteinander auch verbundenen Systemen. Also die Prozessqualität und dieses datengetriebene stellt einen Wert für den sich dann anschließenden durch euch begleiteten Prozess dar.
Ja, also das ist jetzt vielleicht, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche.
Ja, bitte.
In der Tat ist es so, dass bei uns häufig das eine sind die Daten sozusagen, an die Daten zu kommen, ja. Aber das andere ist natürlich in der Tat, sich zu überlegen, wo kommen die Daten her und wie kann ich sie auf Knopfdruck aufbereiten. Und es ist natürlich ein himmelweiter Unterschied, ob ich Excel-Listen pflege oder ob ich beispielsweise ein professionelles CRM oder ERP-System implementiert habe, das für meine Zwecke gut ist als Unternehmer und wo ich dann eben auch Daten in kürzeren Fristen tagesaktuell beispielsweise zur Verfügung stellen kann. Ja.
Für die Zuhörenden ist es jetzt ein fiktives Beispiel, was ich sage. Nicht, dass sich jemand angesprochen fühlt. Wenn ich jetzt also ein Systemhaus und ich erfülle das Kriterium der 50 Mitarbeitenden, und ich habe ja auch irgendwie vermutlich einen halbwegs vernünftigen EBITDA einzubringen. Mhm. Ne? Also das kann nicht schaden, wenn der ganz ordentlich ist. Nehme ich mal an. Und jetzt stelle ich fest, ich habe diese Systeme aber nicht. Jetzt müsste ich eigentlich Ja, doch mal Geld in die Hand nehmen, keine Ahnung, 100, 150.000, vielleicht auch mehr, ein bisschen Performance rausnehmen. Einführung kostet Zeit, die Menschen müssen anders arbeiten. Also wenn mein Zeithorizont 2 Jahre ist, na, dann, ich sehe das bei dem einen oder anderen, wenn es CRM hast du gesagt, naja, dann fange ich erstmal an, mir die Dinge anzugucken und welches will ich denn und wie kriege ich das umgestellt. Und das ist keine, das sind ja die Daten, um die es euch und dem Käufer am Ende geht, das sind ja die Motordaten, das sind nicht irgendwelche Randdaten, sondern doch, ne, auch ein CRM oder das Ticketsystem, das sind die wesentlichsten Daten. Mhm. Die so ein Unternehmen hat, um die es geht, und die stelle ich dann im Zweifel um. Die Frage daraus ist, wenn jetzt auf den EBITDA geschaut wird, wie weit zurück würde denn da geschaut? Also wenn ich jetzt ein Jahr mit 700.000 habe, das Jahr vorher 580 und alle anderen vorher bei 250 oder so, gibt's da was ich bei meiner Entscheidung, wie viel investiere ich in so ein neues System, zu beachten habe?
Also, die erste Maxime, die, oder Maßgabe, die wir immer, wenn wir mit den Unternehmern sprechen, und wir kriegen häufig solche Fragen, nicht nur um die Einführung von Systemen, da geht's auch, wenn man Mitarbeiter einstellt, wenn man beispielsweise neue Projekte anstößt, wie ist das zu bewerten? Als die Prämisse, die wir immer sagen, was am entscheidendsten ist, der Unternehmenserfolg kommt vor dem M&A-Erfolg. Weil der Unternehmenserfolg ist noch langfristiger und ich muss als Unternehmer immer erstmal die Entscheidung treffen, ist es gut und langfristig sinnvoll fürs Unternehmen? Und wenn es das ist, erfüllt es zu 99% auch die Kriterien sozusagen für den M&A-Prozess. Aber Entscheidungen zu treffen, die nachteilig fürs Unternehmen sind, aber dann sozusagen für den M&E-Prozess.
Künstlich genau. Ein EBITDA verbessern.
Fällt einem häufig auf die Füße, ja. Also deswegen ist immer diese Maxime zu sagen, ich gucke erstmal, was sinnvoll fürs Unternehmen ist, das ist die oberste. Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich, dass jeder Partner, nenne ich es mal, weil es kann ja sowohl ein Finanzinvestor als auch ein strategischer Käufer sein, jeder Partner schaut immer auf die operative Ertragskraft des Unternehmens. Und da sind wir wiederum die Spezialisten drin, dann zu gucken, was sind eben die Effekte beispielsweise über die Einführung eines neuen Ticketsystems, ja, was sicherlich der Ertragskraft hilft, weil man dann als Unternehmen effizienter wird, aber eben kurzfristig Kosten verursacht und die werden rausnormalisiert, wie man so sagt. Also man stellt dann praktisch, wenn man mit dem Unternehmer in der Vorbereitung des M&A-Prozesses ist, schaut man sich einmal an, was es alles an praktisch Zahlen gibt. Das könnte ja auch sein, man stellt einen Controller ein, der einem hilft, nochmal mehr Transparenz ins Zahlenwerk zu kriegen, hat man halt zusätzlich Personal. Das heißt, alles als an Maßnahmen stattfindet, die außer nicht langfristig relevant sind fürs Unternehmen, sondern die so einen Sondereffekt irgendwo auslösen, die werden rausnormalisiert und das schaut man sich im Vorfeld an und macht eine entsprechende Adjustierung der Finanzen.
Eine Facette auch vielleicht sowohl im Vorbereitenden als auch dann in der Due Diligence, wenn man mit euch in den Prozess geht. Du hast eben gesagt, die viele auch dieser inhabergeführten Unternehmen, den 360-Grad-Blick hat der Unternehmer vielleicht auch teilweise zerebral und noch nicht so sehr in Daten. Also die Rolle des Unternehmers, auch in der Führung des Unternehmens, im Entscheidungen treffen, sind tagtäglich Entscheidungen zu treffen, ne? Da ist ein großer Kunde, gehen wir dem noch, Beispiel bei mir heute Morgen, Team Coaching, also da kommt ein sehr, sehr großer Kunde, geben wir dem noch Rabatt oder wie hart verhandeln wir denn das jetzt eigentlich oder auch nicht? Wer trifft denn solche Entscheidungen? Wie weit sind solche Entscheidungen auch schon separiert im Zweifel von der Rolle des Inhabers in einer eher Manager-Rolle innerhalb der Organisation verhaftet? Das ist ja rein von dem faktischen, normativen Blick, wie du eben gesagt hast, gibt's ja vielleicht auch diese Führungsbewertung und die Rolle des Unternehmers in der Führung des Unternehmens vielleicht sowohl bis zum Verkaufszeitpunkt als auch welche Vorstellung hat der Mensch. Ich habe quasi einen zweiten Teil in der Frage, verstecke ich gerade, merke ich. Ich hoffe, du siehst mir das nach. Also der Aspekt des Unternehmers in der Bewertung. Und der zweite Teil ist, er muss doch vielleicht auch klar wissen, was er nach einer Transaktion, für was er noch zur Verfügung steht oder auch nicht zur Verfügung steht. Also bitte mal so dein Blick auf diese Rolle des Unternehmers.
Ja, also die Rolle des Unternehmers ist natürlich häufig eine ganz entscheidende, gerade bei kleineren Unternehmen, ja, wo keine zweite Führungsebene gibt oder die zweite Führungsebene gerade im Aufbau ist. Grundsätzlich das Wichtigste in M&A-Prozessen ist Transparenz von Anfang an. Klar kommunizieren gegenüber Partnern oder potenziellen Partnern, was die Erwartungshaltung des Unternehmers ist. Da gibt es alle Möglichkeiten von, möchte eigentlich mit dem Verkauf ausscheiden und, wie man so schön sagt, den berühmten Schlüssel abgeben über, ich kann mir gerne noch vorstellen, in einer beratenden Funktion tätig sein, ich kann mir vorstellen, in einer operativen Funktion tätig zu sein, weil ich gut mit den Kunden kann, aber ich möchte gerne Entlastung bei gewissen Aspekten der Organisationsstruktur. Also da gibt es alle Facetten. Und man muss sagen, die Unternehmer haben häufig Respekt davor, was ihre Rolle ist oder was die Erwartungshaltung an ihre künftige Rolle ist. Genau das Gegenteil ist der Fall, ehrlicherweise. Der Partner kauft das Unternehmen und weiß, dass ein wesentlicher Wert des Unternehmens eben in diesen Führungsrollen oder Unternehmerpersönlichkeiten liegt. Und insofern ist der Partner natürlich maximal daran interessiert, einerseits klar Transparenz zu schaffen, aber auch mit dem Unternehmer eine Rolle zu finden, zukünftig, in der er sich wohlfühlt, weil wenn der Unternehmer weiter an Bord bleiben will beispielsweise und man gemeinsam eine Rolle erarbeitet, in der er sich wohlfühlt, dann ist es eben auch so, dass das für das Unternehmen maximal wertstiftend ist. Und das ist immer der entscheidende Punkt für zukünftige Partner oder Käufer, dass er eben guckt, der Unternehmer muss sich wohlfühlen, dann hilft. So, aber es gibt eben auch genügend Rollen, wo der Unternehmer sagt, ich möchte beispielsweise relativ zeitnah ausscheiden. Ne? Und dann muss man eben auch da transparent sein. Am Ende des Tages ist es auch immer so, es gibt genügend Partner, die das genauso bereit sind, mitzugehen, diesen Weg. Da muss man eben über eine Übergangszeit sprechen, gucken, wie man zukünftig neue beispielsweise Geschäftsführer aufbaut, eine zweite Führungsebene aufbaut, ähnliche Themen. Also am Ende geht es immer darum, eine pragmatische Lösung zu finden. Und deswegen, also grundsätzlich die Sorge der Unternehmer, was passiert A mit mir persönlich und gibt es da überhaupt einen Weg, ist absolut unbegründet, weil es gibt immer einen pragmatischen Lösungsansatz.
Jetzt hatten wir die Zahlen, Daten, Fakten, die Führungsorganisation. Gerade wenn es, ich will noch auf Kultur ein bisschen hinaus im Unternehmen, gerade wenn es ein vielleicht 20, 30 Jahre durch den Gründer, ne, geführtes, geprägtes Unternehmen auch ist, dann nehme ich viele wirklich im sehr, sehr positiven wertschätzenden Bereich diese Inhaber auch mit einer Verantwortung für ihre also, ne, das eine ist, wie geht ihre Rolle, was du gerade beschrieben hast, da findet man pragmatische Lösungen. Aber es geht ja auch um 50, um 100, um 150 Mitarbeitende. Und bisher nehme ich diese Unternehmer auch so wahr, dass sie das für sich als Verpflichtung auch wirklich im besten aller Unternehmen im Sinne sehen, dass es auch für diese Menschen positiv weitergeht. Ja. Und da macht ja vielleicht die Art der Transaktion jetzt für denjenigen nochmal, der überlegt, wann er zum Hörer greift und dich anruft, die Art der Transaktion, also ist der, du hast immer Partner gesagt eben, ne? Also ich nehme nochmal den Begriff Käufer oder hinter dem Käufer liegende hauptsächliche Interessen und Ressourcengeber. Ist das etwas Terminiertes vielleicht? Ist es, ne, ein Fonds oder ein Finanzinvestment, bei dem schon relativ klar ist, es kann in 2 Jahren, in 5 Jahren, wann auch immer, wieder eine Veränderung geben? Ist es ein Family Office? Ich nehme es so wahr, dass auch diese Facette, dass man vielleicht auch im Dialog mit dir, mit euch, diese Verantwortung für die Mitarbeitenden oder schiebe ich die irgendwo rein? Und eigentlich ist jetzt schon klar, dass wir durchoptimiert und irgendwann wird es zum maximal besten Preis vielleicht schon in 5 Jahren verkauft. Und ob die für den besten Preis was auch immer dann zu tun ist für diese Finanzoptimierung, die in 5 Jahren stattfindet, das werden die dann machen. Das ist eine vollkommen andere Kultur als, das habe ich wirklich auch mehrfach in den letzten Jahren, naja, ob wir 800.000 plus haben, das ist mein Unternehmen, mir geht's gut, auch ganz wertschätzend. Ich komme auch mit einem Jahr mit 500.000 mal durch. Und das ist ja auch so, nicht? Das ist aber als Teil einer finanzorientierten Gruppe nicht mehr so zwingend, ne? Also spielt diese Kultur in dem Prozess, in der Entscheidung, auch auf der Verkäuferseite, in der Begleitung durch euch auch irgendwo eine Rolle?
Also, absolut spielt es eine Rolle. Die erste Aussage ist sicherlich, aus unserer Sicht ist es immer ein gegenseitiger Schönheitswettbewerb, würde ich mal es nennen. Ja, das heißt, natürlich ist es so, dass sich Unternehmen oder Käufer dann das Unternehmen anschauen und wir es dem Käufer präsentieren. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass in unseren Prozessen wir da als absolutes Ziel haben, dem Unternehmer verschiedene Optionen aufzuzeigen und verschiedene Partner an den Tisch zu holen und damit eben auch dann typischerweise Selektionskriterien hat und auch im Rahmen des Prozesses. Der Prozess ist ja Teil der Entscheidungsfindung. Es geht nicht darum, vor dem Prozess zu sagen, du verkaufst an diesen oder jenen am Ende, sondern es geht darum, einen Prozess aufzubauen, wo der Unternehmer im Rahmen des Prozesses Entscheidungen treffen kann, sich verschiedene Partner anschauen kann und dann überlegen kann, welcher Partner passt zu mir und meinem Unternehmen am Ende des Tages am besten. Das ist der eine Aspekt, ja. Also absolut, der Unternehmer hat im Rahmen des M&A-Prozesses eben ganz klar die Möglichkeit, für sich zu entscheiden, wer passt zu mir und meinem Unternehmen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, also wenn es eine Branche gibt, wo ich mir um die Mitarbeiter und die Unternehmenskultur keine Sorgen machen würde, dann ist es IT-Services. Ja, es ist ein personengetriebenes Geschäftsmodell von A bis Z. Das weiß jeder. Ja, es gibt Fachkräftemangel. Das heißt, kein Investor, auch wenn er renditeorientiert agiert, hat daran Interesse, die Mitarbeiter und die Belegschaft in irgendeiner Form zu verbellen, sondern natürlich versucht man mit mehr Professionalität, vielleicht mit besseren Support-Systemen, besserem ERP, Ticketing-System, was auch immer, die Effizienz im Unternehmen zu steigern. Ja, aber wo sicherlich gar kein Interesse besteht, die Mitarbeiter in irgendeiner Form zu verbellen, weil die essentiell fürs Geschäftsmodell am Tag sind. Ja.
Eine Frage habe ich noch zum Prozess.
Ja.
Und zwar nehmen wir mal an, der Prozess beginnt. Also all diese Fragestellungen sind auch mal beleuchtet worden. Der Unternehmer hat sich ein Bild für seine, zumindest zum Start des Prozesses vorhandenen Wünsche gemacht, eben auch jenseits des Monetären. Jetzt bringt der Prozess selbst, der kostet ja auch Ressourcen. Also diejenigen, die ich kenne, die ihn umgesetzt haben, der bindet den Unternehmer doch und vielleicht auch, genau wie du sagtest, den Controller im Unternehmen. Also der bindet doch auch Ressourcen, während dann mit euch unterschiedliche Partner betrachtet werden, beide Seiten versuchen, sich spannend zu machen. Was würdest du, kann man da ein Erfahrungswert, was Intensität dieses Dauerintensität dieses Prozesses dann ausmacht? Kannst du da was sagen? Oder eine Range, was du schon so erlebt hast von bis vielleicht?
Also die schnellsten Prozesse, die ich je begleitet habe, waren 4 bis 6 Wochen. Das ist aber sicherlich eine absolute Ausnahme. Ja. Ich würde sagen,
Der Sprint,
genau. die Regel ist sicherlich eher 6 bis 9 Monate. Mhm. Viel Augenmerk muss man auf die Vorbereitung legen. Weniger wegen der Arbeitsbelastung für den Unternehmer und sein Team. Wir sagen immer, je mehr du in der Vorbereitung gründlich jeden Stein umdrehst und dich entsprechend auf alle Eventualitäten vorbereitest, die Daten aufbereitest, Zeitreihen, Finanzkennzahlen, all diese Themen aufbereitest, desto einfacher ist es dann im Prozess selbst. Natürlich ist es so, dass es für den Unternehmer sicherlich und auch die verantwortlichen Mitarbeiter, die dann eingebunden sind im Rahmen des Prozesses, eine Mehrbelastung ist. Das ist so. Trotzdem ist es natürlich so, dass gerade jetzt aus Beratersicht wir agieren als Team. Also ist jetzt nicht ich persönlich, der da alleine arbeitet, sondern wir sind ein Team von 4, 5 Leuten, die da transaktionsbasiert arbeiten und den Unternehmer vom Startschuss des sogenannten Kickoff bis dann Notartermin begleiten und schon das Ziel haben, möglichst viel Arbeit abzunehmen. Also in der Interaktion mit den Käufern oder Investoren dort eben immer praktisch überall auftreten bei der Erstellung der Dokumente auftreten. Also es ist schon so ein Full-Service-Paket, ja, was man da erwarten kann. Aber es ist natürlich trotzdem so, ja, es ist ein Mehraufwand.
Also, die Prozessführung liegt doch auch dann bei euch.
Absolut.
Nicht? Ja, also, ja. Ne? Also ja, ein Teil der Entlastung ist doch auch die Entscheidung, welcher Schritt oder den Vorschlag zumindest eurerseits zu machen. Was ist jetzt ein guter nächster Schritt? Noch mehr Leute angucken, mit dem in die Tiefe gehen. Wann, welche Form? Will da gar nicht hin von LOIs etc. schließen. Ne? Aber diese Verantwortung kann man ja getrost einem professionellen Unternehmen für den Prozess übergeben. Mir kam gerade noch eine Frage, ein wenig aus Angst, dass wenn ich die nicht frage, hinterher Menschen mit mir schimpfen. Kannst du was dazu sagen? Jetzt gehen wir mal, der Prozess ist durch, alles hat geklappt, es findet eine Transaktion statt. Hm? Ne? Dann wird das manchmal ja auch, sagen wir mal, was ist so marktüblich in Form des Multiples bewertet. Ich höre von unterschiedlichen, also ne, ich bin ja überhaupt nicht in diesem Prozess beteiligt, aber so ein bisschen an dem Teil vorher mit dem Inhaber über seine persönliche Sicht, seine Planung, seine Wünsche. Das ist schon ein Feld, wo ich auch durchaus hier und da beteiligt bin. Und dann kommt so eine Frage des Multiples vielleicht auch mal hoch.
Ja.
Hast du da eine Information, die nennbar ist für ein 100, es ist jetzt wirklich total fiktiv, 100 Mann, die einen größengemäßen EBITDA haben und keine Spezialisierung im Sinne, wir haben eine eigene Software geschrieben, wir haben ein eigenes Rechenzentrum oder so, sondern wer im Kern, sagen wir mal eher, und was ja auch viele in diesem Zwischenbereich zwischen ganz große Player im Markt oder diesen anzahltechnisch vielen, vielen kleinen Playern, ne, da gibt's ja diejenigen, die auch einen gewissen Reiz ausstrahlen, vielleicht für die kaufende Seite. Wie sieht's mit, welche Gedanken hast du so zum Thema Multiple?
Ja, also es ist in der Tat keine einfache Frage, weil wir damit jeden Tag konfrontiert werden, aber es eben sehr schwankend ist, weil es von ganz vielen Facetten abhängig ist, wie profitabel ist das Unternehmen, in welchen Bereichen ist das Unternehmen tätig, wie hoch ist der Anteil von wiederkehrenden Umsätzen, beispielsweise durch Managed Services und so weiter, sprich wie stabil ist das Geschäftsmodell, welche Fokussierung, Wachstumstrends, wie stark wächst man organisch, also es gibt so viele Facetten. Was wir häufig sicherlich sehen, ist in diesem Segment, gerade mal, sage ich mal, bis 5 Millionen EBITDA, sehen wir typischerweise mittel- bis hoch einstellige Multiples. So, in dem Moment so ab so 4, 5 Millionen EBITDA, das ist so eine Größenordnung, das kann auch 3,5 sein, also es ist immer ganz schwierig, man kann dann keine harten Grenzen ziehen, aber so in der Größenordnung werden dann auch durchaus selbst bei Systemhäusern die Multiples zweistellig, wenn man dann diese Größenordnung erreicht. Hintergrund ist vor allen Dingen, dass eben auch dieses Vielfalt an potenziellen Partnern, denen man sprechen kann und auch die Möglichkeiten, Finanzierungskonditionen zu bekommen und weiters, viel weiter aufgeht, ab so 4, 5 Millionen EBITDA und damit eben auch dann die Multiples steigen. Aber für alle, die darunter in den Unternehmen führen, ist sicher mit bis hoch
ein tendenziell einstelliges, sagen wir es mal so, nicht Multiple.
Ja.
Jetzt schon mal vielen, vielen Dank für all das, was du ausgeführt hast. Diejenigen, die es nur hören, sehen es nicht. Irgendwo hinter dem Matthias steht eine Glaskugel. Die bitte ich dich jetzt, als du das letzte Mal mit der Glaskugel gesprochen hast und ein bisschen herausfinden wolltest, was grundsätzlich, und einige Dinge hast du ja schon, was internationale Aspekte angeht, Digitalisierung, gibt es etwas für das M&A-Geschehen, nehmen wir mal die Dachzone sozusagen, was du allen, die hören, vielleicht als eine Einschätzung noch mit auf den Weg geben möchtest?
Also aus unserer professionellen Brille ist es sicherlich so, dass der IT-Services-Markt in der Dachregion weiter sehr aktiv bleiben wird. Das liegt einerseits daran, dass wir eben von beispielsweise Finanzinvestoren konstant Signale bekommen, dass sie weiter kaufen wollen, aber eben auch, dass sie, dass beispielsweise ganz neue Plattformen am Entstehen sind, nach wie vor. Wir haben, hatte ich glaube ich erwähnt eingangs, gerade vor ein paar Tagen die Information bekommen, dass im Managed Service Bereich wieder eine neue Plattform am Entstehen ist, wo man häufig helfen will. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass wir ganz klar sehen, dass ausländische Käufer auf den Markt drängen. Also auch da wird viel Nachfrage generiert. Und insofern sehen wir, ja, M&A-seitig da erstmal viel Nachfrage, die auch die nächsten Jahre nicht abreißen wird. Wir sehen aber auch einfach den Bedarf auf Unternehmerseite, sich eben da umzuschauen. Ja, es kann sein, dass es die ganzen Generationen von Unternehmern ist, die irgendwann in Rente geht und sagt, ich brauche Nachfolgelösung, können aber auch eben operative Herausforderungen sein. Und insofern, wir gehen nicht davon aus, dass uns langweilig wird, ganz im Gegenteil.
Dann drücke ich dir sehr die Daumen für sehr viele spannende und zu euch passenden weiteren Transaktionen, die ihr in den nächsten Jahren begleiten dürft. Vielen, vielen Dank, Matthias, dass du heute dein Wissen geteilt hast.
Vielen Dank an dich, Olaf.